Wir sind beim Galaterbrief. Als Thema hatten wir gestellt Christus und das Gesetz im Leben des Christen. Das heißt, es geht weniger um die Frage, wie kommt man zu dem Heil, das Gott für einen Menschen hat, als wie verfährt man im Raum des Heils, wie geht es weiter mit Gott, wenn man zu ihm gekommen ist. Der Brief beginnt mit einleitenden Worten in Kapitel 1, in den ersten 10 Versen. Wir hatten die ersten 5 Verse besprochen, in welchen wir einen wegweisenden Gruß haben, der voller Bedeutung ist, schon in Bezug auf das Thema. Wir kommen zu den Versen 6 bis 10. Übrigens, in diesem Brief rückt der Paulus zurecht, was schiefgegangen ist in den Gemeinden Galatien. Und da fällt mir auf, dass dieser Vorgang, die Vorgangsweise, grundsätzlich in direktem Gegensatz steht zu der Haltung von manchen heute. Ich habe ein Buch, in welchem eine große Besorgnis entstand in einer Gemeinde im Westen der USA in Bezug auf junge Leute aus dieser Gemeinde, die sich engagierten hatten unter der Leitung von Jugend mit einer Mission, weil sie zurückgekommen waren mit Irrlehren. Nicht nur in Bezug auf den Heiligen Geist, sondern auch in Bezug auf Jesus Christus und das Heil, speziell in Bezug auf Golgatha und die Versöhnung. Längere Zeit, und bis in die heutige Zeit hinein, wurden dort Dinge in den Kursen und Schulen gelehrt, die nicht so an die Öffentlichkeit traten. Nach außen hin gibt es die Jugend mit einer Mission einerseits ziemlich evangelikal, dann aber sehr oft einfach als noch eine Pfingstrichtung. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass eine sehr gründliche Irrlehre verbreitet wird in diesen Kreisen in Bezug auf die Versöhnung. Golgatha ist ein Beispiel der Liebe Christi, nicht ein Loskaufen des Menschen aus der Sünde. Und als man ihn besuchte und mit ihm und seinen Kollegen sprach, mit führenden Männern in dieser Mission also, dann sagten sie, also das würde Gott schon zurechtkriegen. Aber dann erinnerte der eine daran, dass doch Paulus anders verfahren war. Wenn ihre Lehre aufkam, dann hat er sie doch bekämpft und hat den Leuten versucht zu helfen. Aber darauf wollten sie nicht hören. Sie sind also prinzipiell pluralistisch. In der heutigen Zeit stellen sie ihre jungen Menschen sogar katholischen Pfarrern und so weiter zur Verfügung oder unterstellen sie ihrer Führung. Das heißt, sie machen überall mit. Sie sind also ökumenisch in der Praxis. Wir wollen nicht vergessen, bei aller Liebe zu anderen Menschen, dass die Wahrheit bei Gott im Vordergrund steht und dass nicht jeder Mensch zur Wahrheit kommt. Die Menschheit ist geteilt. Aber heute bestehen verschiedene Strömungen. Manchmal ist es ihnen nicht bewusst, manchmal ist es ihnen mehr bewusst, aber es gibt allerhand Strömungen, die von der Toleranz gekennzeichnet sind und die nach einer Einheit unter Menschen suchen. Nun, das ist verständlich. Aber wenn diese Einheit nicht über Jesus Christus und Golgatha angestrebt wird, wird sie scheitern. Und das ist, was Paulus hier sagen will. Wir kommen zu den Versen 6 bis 10, in welchem der Ernst des Anliegens, der ganzen Angelegenheit, zum Ausdruck kommt. Wie bringt Paulus diesen Ernst seines Schreibanlasses zum Ausdruck? Einerseits in den Versen 6 und 7 in einer Verwunderung. Er sagt in den Versen 6 und 7, mich wundert, dass ihr so schnell bewegt werdet, von dem, der euch in der Gnade Christi riet, überzugehen zu einem Evangelium, das anders ist, welches nicht noch ein Evangelium ist, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium Christi verkehren wollen, ins Umgekehrte setzen wollen. Paulus sagt, mich wundert. Wir merken uns hier, was das an und für sich bedeutet und zweitens, worüber er sich wundert. Die Tatsache, dass er sich wundert, spricht seelsorgerliche Bände. Das heißt, für einen Seelsorger ist dies sehr, sehr wichtig. Dahinter steckt eine ganze Weisheit in Bezug auf, wie man mit Menschen umgeht, die abweichen von der Wahrheit. Ich erinnere daran, oder ich halte fest zunächst, dass diese Verwunderung auf der einen Seite davon spricht, dass Paulus es nicht der Art des natürlichen Wesens der Galater zuschreibt, dass sie abgewichen sind. Fast die meisten Kommentare, die ich wenigstens konsultiert habe, sprechen an dieser Stelle davon, dass die Leser, die Galater, die Empfänger dieses Briefes, Kelten waren als Galater und dass sie wankelmütig waren. Und einer geht sogar so weit, vom Temperament aller Gallier zu sprechen, von Frankreich bis nach Irland, und zu sagen, dass es in ihrem Gemüt ist, hin und her, also sehr schnell aufgeregt zu werden. Wenn das der Fall wäre, dann müsste Paulus sich nicht gewundert haben, denn er wusste doch, mit wem er es zu tun hatte. Aber er schreibt einen Brief nach zwei Visitationen, das heißt nach zwei Besuchen dort, schreibt er einen Brief, nachdem die besorgende Information angekommen ist, denn bei seinem zweiten Besuch hatten sich Anzeichen für ein Abweichen offenbar noch nicht gemeldet. Zuerst, also schnell nach diesem zweiten Besuch, kam dieses. Es kam durch Lehrer aus Jerusalem, aus Palästina. Mir sagt das, dass Paulus es nicht einem eventuellen Temperament zuschreibt, dass sie abgewichen war. Das heißt, Paulus weiß, dass das Evangelium für jedes Temperament ist. Niemand kann sich entschuldigen für sein Temperament. Das Evangelium ist für jedes Temperament. Das Evangelium kann jeden ansprechen und jedem helfen, dort wo er ist. Ob er schwermütig ist oder ob er leichtmütig ist. Das heißt, ob er ein gefühlsvoller Mensch ist und schnell aufgeregt ist. Und die Untreue Jesus Christus gegenüber darf nicht der natürlichen Seite unseres Geschaffenseins, unseres geschaffenen Wesens zugeschrieben werden. Die Gnade genügt dafür. Paulus verwundert sich, obwohl er weiß, mit wem er zu tun hat. Auf der anderen Seite, oder noch ein Hinweis, die Leser waren nicht notwendigerweise echte Kelten. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass sie womöglich in Südgalatien wohnten. Und dort ganz besonders, obwohl auch im Norden, wir nicht reine Kelten mehr haben, sondern eine Bevölkerung wahrscheinlich gemischt mit Griechen oder überhaupt schon Griechen in diesen Gemeinden, reine Griechen, zum Teil wohl auch einige Juden, die wohl aber nicht eine große Rolle spielen. Und dann auch andere wie Pisidier oder Phrygier. Mit anderen Worten, wir haben es hier nicht notwendigerweise mit diesem Temperament zu tun. Und von daher geht dieses Argument oder diese Beobachtung nicht. Also Paulus schreibt dieses Abweichen nicht ihrer natürlichen Veranlagung zu. Zweitens, diese Verwunderung spricht von Vertrauen. Paulus hätte erwartet, dass sie treu geblieben wäre. Wenn er sagt, es verwundert mich, dann spricht er von Vertrauen. Ich hätte das eigentlich nicht erwartet. Ich hatte an mein Vertrauen in euch gesetzt. Ich hatte anderes erwartet. Da spricht der Seelsorger. Natürlich ist das eine gewisse Enttäuschung, aber er spricht dann weiter von seinem Vertrauen immer noch, und diese Zeichen dafür sind da. Aber er sagt, dass er Vertrauen zu ihnen hatte und auch immer noch hat. Er weiß, dass sie selbst nicht die Ursache für diese Abweichung sind. Das heißt, sie sind schuldig, aber es fing nicht bei ihnen an. Sie wurden dazu bewegt, wegzugehen von Jesus Christus. Es kam jemand von außerhalb zu ihnen. Er weiß um diese Umstände und ist also rücksichtsvoll in seinem Handeln, dieser Leser. Worüber wundert sich Paulus? Mich wundert, dass ihr so schnell bewegt werdet, überzugehen. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung steht, aber das griechische Wort hier ist das typische Wort für desertieren. Wir würden im Deutschen sagen, überlaufen. Sie sind übergelaufen von einem Lager zum anderen. Sie haben desertiert. Sie sind untreu geworden. Das ist natürlich eine Anklage. Das müssen die Galater sich gefallen machen. Sie sind Gott und Jesus Christus untreu geworden. Paulus wundert sich, dass sie von Christus weggegangen sind. Nicht nur von Christus, sondern von Gott. Mich wundert, dass ihr von dem, der euch in der Gnade Christi rief, übergegangen seid zu einem Evangelium und so weiter. Von wem sind sie weggegangen? Von dem, der sie rief. Gott hatte sie gerufen. Gott wollte sie bei sich haben. Gott hatte sie geliebt und in seiner Gnade. Gnade ist ein Ausdruck, eine Ausdrucksform von Liebe. Gott hatte in Gnade sie gerufen, in der Gnade Christi sie gerufen und wollte sie bei sich haben, wollte sie begnadigen, hatte ihnen ihre Sünden vergeben und sie haben diesen Gott, diesen liebenden Gott, der sie bei sich haben wollte, verlassen. Das verwundert Paulus, dass sie so etwas tun würden. Er wundert sich darüber, dass es so schnell gegangen ist. Hat er das nicht erwartet? Er wundert sich darüber, dass sie zu einer anderen Botschaft übergegangen sind. Er sagt, diese Botschaft, die ihr dort habt, die steht im Gegensatz zu dem Evangelium, durch welches ihr zum Glauben kam, was ich gepredigt habe. Denkt ja nicht, dass das ein und dasselbe Evangelium ist. Hier müssen wir einsetzen heute. Wir müssen wissen, in welchem Maße Botschaften noch vereinbar sind, noch dieselbe Botschaft sind, oder wo sie zwei verschiedene Botschaften sind. Es gibt Botschaften, die tragen in sich etwas, das nicht zur Botschaft gehört. Aber wer diese Botschaft aufnimmt, der legt nicht so großen Wert darauf, als auf die Mitte der Botschaft. Ich glaube, in den meisten christlichen Kreisen ist immer wieder etwas, das nicht zum Evangelium eigentlich gehört. In den meisten evangelikalen Gemeinden wird das Evangelium so verkündet, wenn man genau hinhört, ist meistens Jesus in der Mitte, aber dann noch ein gewisses Und. Man muss noch etwas tun. Es wird nicht so verkündet, dass Jesus wirklich alles, ein und alles ist. Jetzt ist die Frage, wie viel Und ist da und welche Art ist dieses Und? Gehört dieses Und eigentlich zu Jesus? Zum Beispiel, wir hatten einen Bekannten, war in derselben, später sind wir in derselben Evangelisationsbewegung gewesen oder Organisation, und er erzählte uns, er hätte einmal eine Evangelisation gehabt und dann hätte er an jedem Abend die Botschaft etwas anders formuliert. Er hatte gesprochen darüber, wenn man gerettet werden will, dann muss man an Jesus glauben. Dann hat er den Glauben gesprochen. Und an einem anderen Abend hat er gesagt, wenn man gerettet werden will, dann soll man Jesus annehmen. Und hat so versucht, das Deutsche zu machen. Und an einem anderen Abend hat er gesagt, man muss zu Jesus kommen und so weiter. Nach etwa 4-5 Abenden vielleicht kommt eine ganz besorgte Frau zu ihm und sagt, also Herr Brooks, Sie haben jetzt schon mehrere Male gepredigt und Sie sagen immer etwas anderes. Sagen Sie mir mal klipp und klar, was muss man denn tun, um gerettet zu werden? Sie hat das gar nicht mitgekriegt, dass es eines dasselbe war. Verstehen Sie? Dieses Und ist eigentlich eins und dasselbe. Auch in der Bibel, wenn wir dem Wort uns begegnen, bedeutet es nicht immer Addition, das heißt etwas Zusätzliches, sondern im Deutschen würden wir sagen, mit anderen Worten. So gebraucht kann der Hebräer dieses Wort gebrauchen. Ob man glaubt, ob man Jesus Christus annimmt, ob man sich ihm übergibt, ob man zu Jesus Christus kommt, ob man seinen Namen anruft, ob man das Wasser des Lebens trinkt oder wie immer man das sagen will, das ist alles dasselbe. Da ist immer noch Jesus, der im Mittelpunkt steht. Aber wenn man sagt, man muss Jesus annehmen, um gerettet zu werden, und dann muss man fleißig sein und dies und das noch beobachten, dann kommt sehr schnell ein Und hinzu. Wenn man dadurch zeigen will, wie Jesus Christus in meinem Leben Raum gewinnt, dann ist das eins und dasselbe. Aber viele Christen bekommen sehr schnell den Eindruck, dass sie eine stille Zeit haben müssen, um Gott wohlgefällig zu sein. Und das kann sehr wohl gemeint sein, in diesen Leseplänen und so weiter, aber viele Christen stehen hier unter einer Last. Sie haben ein Leistungsgefühl. Sie meinen, sie müssen etwas tun. Da kommen andere und sprechen von der Taufe, aber ihr müsst noch getauft werden und das ist ein Gehorsamsakt. Natürlich spricht die Bibel von Taufe. Und für Paulus gibt es nur eine echte Taufe und die kommt nach der Bekehrung, nicht vor der Bekehrung. Jede Taufe vor der Bekehrung ist für Paulus keine Taufe. Das heißt, so ein Mensch ist noch nicht getauft. Wenn man dann sagt, die Bibel sagt, dass man nach der Bekehrung getauft werden muss, stimmt das. Aber nicht als eine Leistung. Nicht als Gehorsamsakt in dem Sinne. Sondern als ein Zeichen, dass Jesus mein Herr geworden ist. Es muss vorsichtig gesagt werden, es muss gesagt werden, wie die Schrift es sagt, damit wir nicht den Eindruck erwecken, jetzt müsste man noch etwas tun, um ein guter Christ zu sein. Es gibt ein Büchlein von Dr. Torrey, wie werde ich ein ganzer Christ, so heißt der deutsche Titel. Nun, das ist eigentlich ein falscher Titel. Der englische Titel läuft doch nicht so. Aber irgendjemand hat gemeint, das würde reizen, also das wäre ein guter Verkaufstitel, oder irgendwie hat er meint, das wäre ein guter Titel, wie werde ich ein ganzer Christ? Natürlich wollen Christen ganze Christen sein. Aber wie jemand gesagt hat, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, ja? Also man ist entweder ganzer Christ oder man ist überhaupt kein Christ. Es gibt keine halbe Christ. Nun, Christen wollen ganze Christen sein, sie wollen von ganzem Herzen dabei sein. Viele Christen wollen das. Nur müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht etwas hinzufügen. Wenn jemand sagt, du bist zu Jesus gekommen, aber du brauchst noch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dann ist das in der Tat etwas hinzugefügt. Und auf eine sehr heimtückische Weise ist es eine Neuauflage der galatischen Irrlehre. Warum? Weil der Mensch dann unter Leistungsdruck gestellt wird, dieses zu suchen und zu bekommen. Er muss also etwas tun, um mehr zu bekommen. Es genügt nicht, was er hat. Was hat er? Die Bibel sagt Jesus. Mit anderen Worten, anders formuliert, Jesus und. Jesus und noch eine Erfahrung. Da wird dem Evangelium etwas hinzugefügt. Es lautet wie ein Geschenk. Du darfst noch mehr haben. Aber die meisten Menschen, wenn sie das hören, werden unter Leistungsdruck gesetzt. Und in der Tat ist das eine Leistung. Ich muss also warten und harren und beten und ich muss in die Reinigung gehen und so weiter. Und da gibt es diese berühmten Bücher, wo dann die Schritte aufgezeigt werden, wie man voll des Heiligen Geistes werden kann. Und das könnten wir hier ausdrucksweise gebrauchen von unterwegs, das ist vielfach bekannt. Und die könnte auch nicht damit anfangen. Mich wundert, dass ihr so schnell bewegt werdet von dem, der euch in der Gnade Christi rief. Das Evangelium ist lauter Gnade. Und diese Gnade empfängt man durch Christus. Und wenn man Christus hat, hat man den Geist und hat man die Kraft des Geistes und hat man alles. Sie brauchen keine ausrüstende Kraft zu suchen. Sie haben sie. Sie brauchen keine Vollmacht zu suchen. Sie haben sie. Sie brauchen nichts Besonderes zu suchen. Sie haben in Christus Kraft. Was es braucht, ist Gehorsam gegenüber. Wir haben Christus angenommen in zwei Instanzen, nicht in zwei Etappen, in zwei Instanzen. Das heißt, Christus ist für uns grundsätzlich zweierlei, weil er Gott ist und Gott ist für jeden Menschen zweierlei. Einmal eine Autorität und auf der anderen Seite ein Helfer. Zuerst ist Gott eine Autorität für alle Menschen. Und wer es mit Gott zu tun haben will, der muss ihn als Herrn anerkennen. Denn da begann die Sünde im Garten Eden. Wo Gott Nein gesagt hatte, da sagte Eva doch. Das heißt, der Mensch hat sich gegen Gott aufgelehnt und Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Sich selbstständig machen von Gott, sich Gott gegenüberstellen. Und das muss jeder Mensch für sich rückgängig machen. Und bevor ein Mensch wieder zurück zum Garten Eden gekommen ist, ist er nicht zu Gott gekommen. Er muss grundsätzlich diesen Schritt für sich, für sein Leben rückgängig machen. Er muss seine Rebellion aufgeben und in der Tat sich Jesus Christus ausliefern. Sein Schwert abgeben. Und dann kommt das Zweite. Dann kann Gott ihm helfen. Zuerst anerkennen wir seine Herrschaft. Und dann bekommen wir seine Hilfe. Und so ist es das ganze Christenleben hindurch. Das Christenleben besteht darin, dass wir Christus als unseren Herrn stets anerkennen. Wir stehen unter seiner Führung, wie unter der Führung eines Hirten. Aber gleichzeitig erwarten wir von unserem Herrn auch seine Hilfe. Und so ist das ganze Glaubensleben auf einen kleinen Nenner, auf einen sehr einfachen Nenner gebracht, sodass es einfach ist, das zu behalten. Jesus Christus ist unsere Hilfe, aber er ist unsere Hilfe, weil er unser Herr ist. Und darin besteht die Möglichkeit, gerettet zu werden. Und in dieser Rettung steht man dann auch im Vorteil. Der euch in der Gnade Christi rief, überzugehen zu einem Evangelium, das anders ist, welches nicht noch ein Evangelium ist. Nur sind etliche da, die euch verwirren. In Vers 7 wird uns angedeutet, dass diese Menschen nicht nur Gott verlassen haben, sondern im selben Zuge übergegangen sind zu Menschen. Nicht mehr Gott ist ihr Hirte, sondern Menschen sind jetzt ihre Hirten. Ja, da mag jemand fragen, aber hat Gott selbst, Jesus Christus, nicht der Gemeinde Hirten gegeben? Ja. Aber diese Leute sind nur Hirten insofern, sie uns bei Jesus halten. Es darf keine Kluft kommen zwischen Gott und, das heißt, es darf keine Spannung in meiner Loyalität geben. Sobald die Hirten eine gewisse Instanz bilden, die im Gegensatz zu Gott steht, sodass meine Loyalität Gott gegenüber abgeschwächt wird, dann sind diese Irrlehrer Sektierer. Und Prediger haben eine sehr große Verantwortung. Paulus sagt einmal, wir sind nicht Herren eures Glaubens. Wir sind Helfer zu eurer Freude. Ein Pfarrer, ein Prediger, ein Pastor, ein Hirt einer Gemeinde ist ein Bruder unter Geschwistern. Ein Helfer zur Freude der anderen. Er ist wie Johannes der Täufer, der immer hinweist auf ihn. Bei ihm hast du alles. Komm mit allem zu dir, zu ihm. Schau auf Jesus. Er ist der, der deine Sünden hinwegnimmt. Er ist es, der im Geist taucht, das heißt, der mit seinem Geist hilft. Er ist es, nicht ich. Ich bin nur ein Wegweiser zu Jesus. sobald die Rolle des Hirten anders wird, dass er die Menschen auf sich aufmerksam macht, dann verliert er die Berechtigung, ein Hirte zu sein. Also, diese Menschen waren von Gott weggegangen und hatten sich nun Menschen zugeordnet, und diese Menschen waren nicht treue Hirten Gottes, und in diesem Sinne waren sie Nachfolger von Menschen gewesen. Und im heutigen Sprachgebrauch sagt man oder nennt man das Schwärmerei, das heißt, wie Bienen hat man sich geschwärmt um eine neue Mitte. Man schwärmt nicht mehr um Jesus, man ist nicht mehr bei Jesus, in der Herde von Jesus. Man hat eine neue Orientierung bekommen. Kürzlich war ich, weiß nicht mehr wo, in einem Dorf, und dort sah ich bei meinem Spaziergang gerade, wie ein Mann in einen Baum hineinkletterte, und ich schaute hinein, und tatsächlich, da war ein Bienenschwarm. Der hatte sich da selbstständig gemacht und er wollte ihn wahrscheinlich auslösen. Das gibt es. Diese Menschen waren Irrlehrer nachgegangen. Wir kommen zu den nächsten Versen, und da haben wir einen zweiten Ausdruck des Ernstes, mit welchem Paulus seine Besorgnis zum Ausdruck bringt über das Abweichen dieser Galater. Der Ernst des Schreibanlasses wird zum Ausdruck gebracht in einem Doppelfluch. Was ist ein Fluch? Ein Fluch besteht aus Worten, die über Tod sprechen. Sie sind im Grunde eine Ankündigung von Tod, so wie ein Segen eine Ankündigung von Leben ist. Wenn Gott segnet, dann kündigt er Leben an. Wenn er flucht, dann kündigt er Tod an. Das heißt, ein Fluch ist eine Todesankündigung. Die Todesstrafe wird angekündigt. Warum flucht Paulus hier? Warum stellt er Menschen unter einen Fluch? Weil die Menschen selbst von Gott weggegangen waren, der das Leben ist. Gott ist das Leben. Und verlässt man eine Botschaft, die dieses Leben ankündigt, dann steht man unter der Todesanzeige. Nicht Paulus bringt den Tod, Paulus erzählt, wie es ist, wenn man das Leben verlässt. Johannes sagt in 1. Johannes 5, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und was hat er dann? Den Tod. Auch ein Tod. Dann hat er den Tod. Das ist eine Aussage über Leben und Tod. Paulus bringt diesen Fluch zweimal zum Ausdruck. In einem ersten Ausspruch weist er hin auf das Evangelium, das in Galatien verkündet wurde. Diese zwei Flüche lauten fast genau gleich auf, aber es sind keine Unterschiede. In Vers 8 sagt er, ein Fluch steht da, wo man das Evangelium verlassen hat, das er verkündet hatte. In Vers 9 weist er hin auf das Evangelium, das die Galater angenommen hatten. Das heißt, er hatte ein gewisses Evangelium verkündet, und dieses Evangelium wurde in Galatien angenommen, und verflucht sei der, der ein anderes Evangelium verkündet, als was er verkündet hatte und dort angenommen wurde. Das heißt, es sind zwei Zeugen für die Wahrhaftigkeit dieses Evangeliums, Paulus und die Galater selbst. Aber sie haben dieses Evangelium von Paulus und das sie angenommen hatten, verlassen. Und am Schluss in Vers 10 unterstützt Paulus diesen Fluch mit einem Hinweis auf den, der den Apostel in seiner Verkündigung bestimmt, nach wem Paulus sich ausrichtet. Das heißt, Paulus stellt sich unter eine Autorität. Und weil er unter dieser Autorität ist, ist er auch eine Autorität für andere. Lesen wir die Verse 8 bis 10. Jedoch, wenn auch wir oder ein Bote aus dem Himmel euch ein Evangelium sagen sollten, das verschieden ist von dem Evangelium, das wir euch sagten, das dort verkündet wurde, sei er verflucht oder ist er verflucht. Wie ich zuvor gesagt habe, dieses zuvor ist etwas schwer zu verstehen. Es ist nicht ganz klar, ob Paulus hier meint, bei einer anderen Begebenheit irgendwann einmal, oder ob er hier sagen will, wie ich eben gesagt habe, ich will das noch einmal sagen, ich neige zum Zweiten, ich meine, er will hier sagen, was ich eben gesagt habe, will ich zum zweiten Mal sagen, damit es sitzt. Ihr sollt wissen, ich meine, was ich sage. Es klingt hart, aber ich meine es genauso hart. Ihr sollt wissen, wenn ihr die Botschaft des Lebens verlassen habt, dann habt ihr die Botschaft des Todes angenommen und nicht einen besseren Weg. Ihr seid nicht bergauf gegangen, ihr seid bergab gegangen. Wie ich eben gesagt habe, sage ich jetzt wieder. Wenn jemand euch ein Evangelium sagt, oder eine gute Botschaft lautet wörtlich, das verschieden ist von dem, das ihr annahm, sei er oder ist er verflucht. Denn, jetzt kommt die Begründung, hole ich mir jetzt die Zustimmung der Menschen oder Gott? Von wem bin ich abhängig? Wer bestimmt? Die Liebe nach dem Gefallen oder zum Gefallen der Menschen? Das heißt, versuche ich oder hole ich mir das Gefallen der Menschen? Im Grundtext steht Überzeugung. Das heißt, wen versuche ich zu überzeugen, damit ich ihm gefalle? Suche ich die Zustimmung Gottes oder die Zustimmung von Menschen? Das heißt, von wem bin ich wirklich abhängig? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Denn wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht Christi Sklavendiener. Doulos, ja. Das ist der Sklave, der dient. Paulus sagt, ich bin nicht mein, ich gehöre nicht mir selbst, ich bin ein Leibeigener. Ich hatte keine Wahl, etwas anderes zu sagen in Galatien, und ich habe jetzt keine andere Wahl, als euch die Wahrheit zu halten. Und ob ihr Freude an diesem Brief habt oder nicht, ich bin nicht euer Diener und ich suche nicht eure Zustimmung. Letztlich, das heißt, ich suche nicht euer Gefallen. Suche das an Gott. Aber ich liebe euch. Und Gott liebt euch. Und Gott hat euch gerufen. Und ich bin sein Diener. Und ich will, dass ihr zurückkommt. Und deshalb sage ich euch das. Wenn er das nicht gewünscht hätte, hätte er es gehen. Hätte sie gehen lassen können. Er hätte nichts schreiben müssen. Aber gerade weil er sie zurückhaben will, weil er sie liebt, deshalb schreibt er sie. Jetzt kommen wir zum Hauptteil des Briefes. Der beginnt mit Vers 11. Die Verse 1 bis 10 waren einleitend. Wir hatten den Gruß, der in sich schon wegweisend war. Und dann haben wir die große Verwunderung, den großen Ernst, mit welchem er diesen Brief schreibt. Jetzt haben wir in einem zweiten Teil oder in einem ersten Hauptteil biografische Argumentation. Das heißt, Paulus versucht, die Leute dadurch zurückzugewinnen, dass er Argumente gebraucht. Dies ist sehr, sehr wichtig. Gott holt Menschen herum mit seinem Wort. Er spricht sie an in ihrem Denken. Gott spricht nicht zuerst das Gefühl an. Er kann so sprechen, dass das Gefühl aufgewühlt wird. Aber das ist nicht seine Absicht, Gefühle aufzuwühlen. Seine Absicht ist es, das Menschen anzusprechen, weil er sie in seinem Bilde geschaffen hat und sie sind sein Gegenüber. Er vergewaltigt niemanden. Er lässt ihn stehen dort, wo er ist, denn er hat sich selbst, er hat selbst zu entscheiden. Aber er spricht ihn an. Und er versucht, ihn in seinem Denken anzusprechen. Und so sollten wir auch verkünden. Wir dürfen nie vergewaltigen. Auch nicht mit Lied. Wir müssen ein Lied so singen, auch in der Evangelisation, muss so das Evangelium so gesagt werden, dass der Mensch frei bleibt, ja oder nein zu sagen. Er wird gerufen, nicht gezwungen. Er wird nicht reingeerntet, sondern Er bleibt dort stehen und er wird gerufen und er muss entscheiden, ob er kommen will oder nicht. Paulus gebraucht also Argumente, er spricht das Gewissen an, das Denken an, und nun sollen die Menschen selbst entscheiden. Aber er liefert gute Argumente. Die erste Gruppe von Argumenten ist aus seiner eigenen Geschichte, deshalb sage ich biografische Argumentation. Im Rest von Kapitel 1 und dann in Kapitel 2, das heißt in diesem ersten Hauptteil des Briefes, gebraucht er Argumente aus seinem Leben. Es scheint, als ob die neuen Lehrer in diesen Gemeinden einerseits die Person von Paulus in Zwiebeln, vielleicht hatten sie gesagt, dass Paulus selbst diese Dinge lehren würde, die sie gelehrt haben, nur würde er das nicht immer so sagen. Vielleicht wollten sie sagen, Paulus ist eigentlich kein Apostel. Die echten Apostel sind die, die Jesus nachfolgten, die bei Jesus waren. Paulus ist nie bei Jesus gewesen. Das sind Petrus und Jakobus und Johannes und so weiter. Und die sagen so. Und jetzt kommt Paulus und sagt, erstens, ich bin ein selbstständiger Apostel. Meine Apostelschaft ist gar nicht abhängig von Menschen. Ich bin ein Apostel, nicht weil ich bei Jesus war, sondern weil Jesus zu mir gekommen ist und mich gerufen hat und mich zu einem Apostel gemacht hat. Und zweitens, die Apostel in Jerusalem haben meine Apostelschaft anerkannt, wenn sie das wissen wollen. Das müsst ihr wissen. Jetzt gebraucht er Argumente Schritt für Schritt und diese Argumente will ich aufzeigen. Sie sind für uns vielleicht nicht letztlich heute so interessant als für die Galater damals, aber sie teilen uns doch etwas mit. Und vor allem zeigen sie uns, dass der Maßstab geklärt werden muss, wenn wir anderen helfen wollen. Wenn wir mit anderen sprechen wollen, die unseres Erachtens abgewichen sind von der Wahrheit, dann muss ein gemeinsames Kriterium in den Raum gestellt werden. Wenn wir das nicht tun, haben wir keine Gesprächsmöglichkeit, können wir nicht kommunizieren. Es muss zuerst geklärt werden, wonach wollen wir uns beide richten? Wonach wollen wir uns beide richten? Unter welche Autorität stellen wir uns? Und dann können wir fragen, ob ich diese Autorität entspreche und ob du diese Autorität entsprichst. Das tut Paulus. Er zeigt, dass die Autorität für sein Evangelium die richtige war. Jetzt müssen die Galater, ob sie bei der Autorität bleiben wollen oder nicht. Das ist der Wert dieser Verse in Kapitel 1 und dann das Kapitel 2. Zuerst haben wir in Vers 11 die Hauptaussage dieser Argumentation. Und dann im Weiteren in den Versen 12 bis Kapitel 2, Vers 10, das ist ein längerer Abschnitt, da haben wir die erste Begründung dieser Aussage von Vers 11. Verse 12 bis 10 geben dann die weitere Begründung. Das heißt, Paulus wird dort sagen, dieses Evangelium ist nicht nach Menschenart, das ist übrigens die Aussage von Vers 11, das Evangelium, das ich verkündet habe und das ihr angenommen habt, ist nicht nach Menschenart. Das ist eine schwierige Formulierung. Aber er wird zwei Argumente geben. Das erste Argument ist, weil meine Botschaft nicht menschlichen Ursprungs war, ist sie nicht nach der Art von Menschen. Und zweitens, weil meine Botschaft im Wesen anders ist als das Wesen von Menschen. Menschen wollen immer leisten. Und meine Botschaft hat ein anderes Wesen. Und deshalb ist sie nicht nach der Art von Menschen. Also einmal wegen ihrer Quelle und zweitens wegen ihrer Art ist sie nicht nach der Art von übrigen Menschen. Alle diese beiden Argumente holt er aus seiner eigenen Geschichte. Also lesen wir Vers 11, Ich setze euch aber in Kenntnis, Brüder. Das heißt, Paulus gibt Information, aber Information, die argumentiert. Ich setze euch in Kenntnis, das heißt, er wird argumentieren. Das Evangelium, das von mir... Vers 12 haben wir die Begründung über den Ursprung in kurzer Zusammenfassung. Ab Vers 12 beginnt Paulus zu sagen, warum diese Botschaft nicht nach Menschenart ist. Und in Vers 12 fasst er das erste Argument zusammen und dann geht er in die Einzelheiten. Denn, drei Sätze. Erstens, ich nahm es nicht von einem Menschen entgegen. Er spricht vom Ursprung. Warum ist meine Botschaft nicht nach der Art von Menschen? Weil es nicht von Menschen stammt. Und warum sage ich, dass es nicht von Menschen stammt? Ich habe es nicht von einem Menschen entgegengenommen. Zweitens, um zu zeigen, dass es nicht von Menschen stammt, sage ich euch, ich wurde nie gelehrt von einem Menschen. Paulus wurde nicht gelehrt von einem Menschen in Bezug auf das Evangelium. So zeigt er, dass es nicht menschlichen Ursprungs war. Und drittens, Jesus Christus enthüllte es mir, offenbarte es mir. Deshalb ist es nicht von Menschen, weil es von Jesus stammt. Und jetzt geht er in geschichtliche Einzelheiten, um dieses zu belegen. Jetzt kommen die Belege ab Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10. Erster Beleg. In den Versen 13 und 14 sagt er, sein Verhalten im Judentum spräche dagegen, dass sein Evangelium nach der Art von Menschen sei oder dass es von Menschen sei. Er sagt in Vers 13 und 14, ich war ja gegen die Botschaft, die euch Juden gebracht haben. Das heißt, meine Botschaft ist nicht von Menschen, sie steht gerade den Menschen, die euch diese Botschaft gebracht haben, entgegen. Denn ihr hörtet von meinem ehemaligen Verhalten im Judentum, dass ich über die Maßen die Gemeinde am Verfolgen und sie am Zerstören war. Ich war einmal gegen die Gemeinde und im Judentum am Vorankommen war, über viele Altersgenossen in meinem Volksgeschlecht hinaus, als einer, der im Übermaß eifrig war für die Überlieferungen meiner Väter. Und jetzt kommen Leute und wollen gerade diese Überlieferungen neu aufrichten. Paulus sagt, mein Evangelium ist nicht das, ich war ja einmal gegen. Ich habe die Botschaft verlassen für eine bessere Botschaft. Die zwei stehen einander gegenüber, sie sind nicht dieselbe Botschaft. Zweiter Beleg. Die Umstände seiner Umkehr, als er zu Jesus kam, sprechen dagegen, dass seine Botschaft von Menschen wäre und somit nach Menschen ab. Die Verse 15 bis 17 sprechen von zweierlei Umstände. Zuerst von den Umständen, die Gott selbst eingeleitet hatte, und zweitens von Umständen, die Paulus eingeleitet hatte. Und alle diese Umstände in seiner Umkehr sprechen dagegen, dass seine Botschaft von Menschen war. Aber als es Gott, der mich von Mutterleib an absonderte und mich durch seine Gnade rief, gut dünkte, seinen Sohn in mir zu enthüllen, damit ich ihn als gute Botschaft unter denen, die zu den Völkern gehören, verkündete, sofort beriet ich mich nicht mit Fleisch und Blut, noch ging ich hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Was tat Gott und was tat Paulus? Gott sonderte Paulus ab von Mutterleib an. Wie sollte dann Paulus etwas dazu beigetragen haben? Stammt nicht von ihm, nicht von einem Menschen, auch nicht von Paulus. Zweitens, Gott rief Paulus. Wieso sollte Paulus Ursprung der Botschaft sein? Wieso sollte ein anderer Mensch Ursprung dieser Botschaft sein? Gott hatte Paulus gerufen. Drittens, Gott hatte Paulus in seiner Gnade gerufen. Dies war keine Gesetzesleistung. Dies war pure Gnade. Und als es ihm gut dünkte, seinen Sohn in Paulus zu enthüllen, zu offenbaren. Dies muss nicht missverstanden werden, meines Erachtens, als spräche dieses von der Bekehrung des Paulus. Dieses spricht von dem Evangelium, das Paulus per oder durch Offenbarung bekommt. Im Grunde sprechen diese Verse nicht so sehr von seiner Bekehrung, als von dem Ereignis oder als davon, dass Gott ihm die Botschaft des Evangeliums geoffenbart hat. Denn Paulus hat ja nie von einem Menschen die Botschaft bekommen. Er hat sie per Offenbarung bekommen. Erstens, als er zu Christus kam, war das eine Offenbarung. Christus hat sich ihm gestellt vor den Toren von Damaskus. Was Ananias tat, war eigentlich nicht Evangeliumsverkündung, sondern er hat ihn getauft, er hat ihm zugesprochen, aber er hat ihm nicht Evangelium verkündet. Sofort nachdem dieses geschah, oder bald darauf, nicht sofort, aber bald darauf, er hat erst in Damaskus verkündet, von Jesus gesprochen, und dann ging er nach Arabien, wahrscheinlich weiter östlich von Damaskus. Vielleicht südlich, wir wissen nicht, aber das ist unerheblich. Paulus geht weg von Damaskus und dort hat Gott wahrscheinlich ihm das Evangelium geoffenbart, das er dann später gepredigt hat. Aber was ist das für ein Evangelium? Dies hat mich sehr beeindruckt. Was sagt Paulus? Als Gott vorhatte, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Nicht mich zum Christen zu machen. Nicht mich Christus ähnlich zu machen. Sondern Jesus mir, in mir zu offenbaren. Das ist Paulus aufgegangen und das hat er nie vergessen. Dass das Evangelium und das Heil selbst nicht eine Sache sind, sondern eine Person, Jesus Christus. Wenn Paulus sagt, Gott hat mir das Evangelium geoffenbart, dann sagt er hat mir seinen Sohn geoffenbart. Der Sohn ist das Evangelium. Warum? Weil er das Heil ist. Gott hat Paulus Jesus gezeigt. Und als Paulus Jesus zu sehen bekam und ihn erkannte, wer er war, dann hat er die ganze Botschaft. Dann weiß er, was er zu sagen hat. Das ist diametral anderen Botschaften entgegengesetzt. Es gibt sehr viele, die predigen, Jesus bringt die Vergebung, Jesus bringt das ewige Leben. Und treiben einen Keil zwischen Jesus und das Heil. Müssen sehr vorsichtig sein. Jemand sagte mir einmal, es ging um irgendeine Heilsfrage. Man sagte, ich fürchte, diese Leute haben noch nie das Wesen des Heils erfahren. Wobei für ihn Heil eine Sache war. Ich befürchte, er hat nicht das Heil begriffen. Der Galaterbrief macht sehr deutlich, dass das Heil nicht etwas ist, das selbst eine selbstständige Größe neben Jesus ist, sondern Jesus ist das Heil. Jesus ist das Leben. Johannes sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn hat, der hat den Geist, der hat Gott. Gott, der Sohn und der Geist sind eins. Sie sind nicht zu trennen. Gott ist unser Heil. Und in dem Maße, wie die Beziehung zu Jesus Christus gesund ist, hat man Heil, hat man Rettung. Man hat nicht Jesus und das ewige Leben, Jesus und die Wiedergeburt, Jesus und Vergebung der Sünden. Verstehen Sie? Wir können sehr schnell dividieren. Wir sprechen von diesen Dingen, wir sprechen von Vergebung der Sünden und sie ist eine Sache. Aber sie kann nicht eigentlich von der Person getrennt werden, denn wenn ich Jesus habe, bin ich pardoniert, wie die Österreicher sagen. Dann bin ich freigesprochen. Dann ist Pardon da von Gott. Als es Gott gut dünkte, seinen Sohn in mir zu offenbaren, sodass ich ihn sehen konnte. Was dann? Als ich merkte, was Gott vorhatte, dann habe ich sofort mich in die Einsamkeit begeben, um mit Gott allein zu sein, sodass er mir seinen Sohn offenbaren konnte. Er hat sich nicht mit Menschen beratschlagt. Er hat also seine Botschaft nicht von Menschen bekommen. Weiter, und das ist der Rest dieses Teils, 1 Vers 18 bis 2 Vers 10. Seine Kontakte zu Jerusalem und Judäa sprechen dagegen. Ich gebe Ihnen vielleicht die kurze Einteilung, dann hören wir für heute Abend auf. Wir überspringen diesen Teil, was die Besprechung betrifft. Ich glaube nicht, dass da vieles ist, dass ich da besonders darauf eingehen müsste. Also, Paulus spricht in diesem Teil, 1 Vers 18 bis Kapitel 2 Vers 10, von seinen Kontakten zu Jerusalem und Judäa, wo die Apostel wohnten und ihr erster Einflussraum sich befand. Und um zu zeigen, dass seine Botschaft nicht von Menschen ist, sagt er, ich hatte ja keinen Kontakt oder kaum Kontakt zu diesen Leuten. Und als ich Kontakt hatte, dann war entweder der Kontakt sehr kurz oder sie haben mich als selbstständigen Apostel anerkannt. Das ist, was er hier sagen will. In den Versen 18 und 19 spricht er von seinem ersten Besuch, der war sehr kurz. Er war bei Petrus. Dann beteuert er in Vers 20, dass er die Wahrheit sagt. Und dann in den Versen 21 bis 24, also bis zum Schluss von Kapitel 1, sagt er, dass er darauf längere Zeit, viele Jahre, vielleicht 14 Jahre, vielleicht aber nur 11 Jahre, denn die 14 Jahre, von denen er dann später spricht, es ist nicht klar, ob diese, also Kapitel 2, Vers 1, ist es, ob diese nach den 3 Jahren beginnen oder mit seiner Umkehr beginnen. Auf jeden Fall für längere Zeit, ob das 11 oder 14 Jahre waren, für längere Zeit hatte er keinen Kontakt, wenigstens keinen wesentlichen Kontakt zu Jerusalem und Judäa, und somit war nicht die Möglichkeit gegeben, eine Botschaft von ihm zu bekommen. Das will er Ihnen sagen. Und dann wird er sagen, in Kapitel 2, erstens, wie der letzte Kontakt, der bestimmt war, oder der in Frage käme, nach 14 Jahren, wie der eigentlich umgekehrt bestätigte, dass er ein selbstständiger Apostel war, und man hat ihn anerkannt, und darauf wird er dann sprechen von einer Begegnung mit Petrus, wobei klar wurde, dass seine Botschaft im Wesen eine andere Botschaft war als eine menschliche. Und er wird Petrus sogar zitieren können, um Petrus zu widerlegen. Und wenn das Argument nicht hingehaut hat, dann weiß ich nicht, was ihn Galatern also überzeugt hätte. Aber das ist sein letztes Argument. Und dann geht er über zur pädagogischen Informierung und Belehrung ab Kapitel 3. Wir haben sehr interessante Kapitel vor uns, die zwar mehr oder weniger einleiten. Ich hoffe, Sie sind dann nicht zu müde morgen Abend, um dann weiter zu ackern. Aber es ging ja heute Abend und heute Abend. Heute war ja auch etwas schwer. Wir wollen zusammenlegen. O Herr, wir danken dir, dass du deine Wahrheit so formulierst, dass wir nicht eine Menge zu behalten haben, eine Menge von Einzelheiten, sondern du zeigst uns eine Mitte, einen Nenner, ein Zentrum. Und wenn wir das behalten, dann haben wir alles. Wir danken dir, Herr, dass du selbst unser Heil bist, dass du selbst die Botschaft bist, dass du selbst unsere Rettung bist. Und wenn wir dich haben, dann haben wir alles. Und von dir können wir ein ganzes Leben und eine ganze Ewigkeit leben. O, hab Dank, Herr, dass du die Fülle, der Reichtum, die Herrlichkeit des Reichtums, der Fülle Gottes bist. Wir beten dich darüber an. Amen.